3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The People Equation. Geht es euch oder euren Mitarbeitern auch so wie mir? Man macht sich schon Sorgen, oder? Um die unsichere Weltlage inklusive Kriegsangst oder um die Art und Weise, wie KI unsere Arbeitswelt verändern wird. Die Stimmung ist gedrückt, wir alle suchen nach Orientierung in einer gefährlich gewordenen Welt. Welche Leute in der Berufswelt Orientierung und Halt geben müssen, ist klar, die Führungskräfte. Aber wie schafft man das, als Führungskraft dem Team Halt zu geben und Optimismus zu vermitteln, auch dann, wenn man selbst nicht frei von Sorgen ist? Das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. Und dafür habe ich den perfekten Experten an meiner Seite, denn hier geht es um positive Führung. Und das ist das Mantra unseres TPE-Leadership-Gurus, Jens Arzleben. Moin, Jens.
Moin, mein Lieber. Grüß dich. Hallo.
Jens, du bist Führungskräfte-Coach und Mentor. Von welcher Art Ängsten bei Mitarbeitenden hörst du in deinen Projekten denn aktuell am häufigsten?
Na, du hast ja schon einige aufgezählt. Ich sag mal, wir leben ja in einer Multikrisenwelt. Sind sehr, sehr viele Dinge, die gerade zusammenkommen. Die weltpolitische Situation hat sich verändert. Es gibt so machttektonische Plattenverschiebungen, neue Pakte finden sich, alte Pakte lösen sich auf. Wir haben wirtschaftliche Themen, wir haben eine neue Technologie am Horizont, wir haben einen Krieg vor der Haustür und auch gar nicht so weit weg im Nahen Osten Unsicherheit. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Beobachtungen, die Menschen so machen aktuell, die sie für sich als bedrohlich bewerten. Und das ist ja schon der ganz wesentliche Knackpunkt. Und das ist im Makro- sowie im Mikroumfeld natürlich zu bemerken. Das kann also die Unsicherheit in der eigenen Abteilung sein, wo man nicht mehr weiß, ob man in 1-2 Jahren noch einen Job hat. Das ist aber vielleicht auch die Unsicherheit zu Hause, dass Kinder plötzlich ankommen und sagen, du, ich habe jetzt zwar Abi gemacht, studiert, aber ich finde aktuell keinen Job, weil irgendwie auf der Junior-Ebene scheinen die Leute sehr zurückhaltend zu sein mit Einstellungen. Also es gibt 1000 Einflüsse, die einem tatsächlich Sorgen machen könnten aktuell.
Unsichere Phasen gab es früher natürlich auch schon. Ich denke zum Beispiel an die Jobangst in den frühen 2000er Jahren, wo das Problem ja noch pointierter war. An die Weltwirtschaftskrise 2008, als wir in ein richtiges Loch gefallen sind mit fetten Rückgängen in vielen Industrien. Oder an die Corona-Lockdowns, wo gar nichts mehr ging. Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass die allgemeine Besorgnis aktuell größer, vor allem ein bisschen latenter und unspezifischer als früher ist. Teilst du das?
Ja, das ist so. Wir haben natürlich früher nicht die Handys an der Hand gehabt, die uns gefühlt jede noch so geringe negative Ereignisse aus dem letzten Winkel der Welt gleich auf dem Bildschirm zaubern. Und wir haben natürlich einen kontinuierlichen Strom von negativen Themen. Wir sind mit E-Mails zugeschmissen. Wir haben 1000 Social-Media-Kanäle, die wir verfolgen, wo man uns ständig zeigt, wie imperfekt eigentlich unser Leben ist. Also da sind ja hunderte von Stressoren, die da auf einen einfließen. Kaum ist man aus dem Bett aufgestanden, hat man schon wieder ausreichend Säbelzahntiger im Zimmer und keine Chance mehr, sich wirklich runterzuholen. Das ist das Problem. Wir sind chronisch gestresst, chronisch irgendwie mit Säbelzahntigern umgeben.
Was passiert denn psychologisch mit einem Menschen, wenn Unsicherheit zum Normalzustand wird?
Naja, was erstmal passiert, wir sind ja in unserer Entwicklung nicht wirklich weitergekommen. Wenn man uns vergleicht mit unserer Biochemie von ein paar 10.000 Jahren, dann ist die Reaktion immer noch dieselbe. Früher haben wir dann irgendwie das Gras rascheln hören, haben uns sehr schnell fokussiert, haben geguckt, ist das jetzt nur der Wind oder kommt da der Säbelzahntiger aus dem Gras? Diese potenzielle Gefahr hat dazu geführt, dass unser Körper Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet hat, unsere Muskeln haben sich angespannt, unser Blick hat sich fokussiert, die Pupillen haben sich erweitert, um in der Focus-Area möglichst viel wahrzunehmen. Wir haben uns im Prinzip sprungbereit gemacht für Flucht, Kampf oder auch Erstarren und haben dann entsprechend reagiert. Und wenn der Säbelzahntiger aus dem Gras rausgehüpft ist, dann sind wir gerannt. Da haben wir gar nicht großartig drüber nachgedacht. Da hat der präfrontale Kortex seine Arbeit an die Amygdala abgegeben. Und wir sind geflüchtet und sind dem Säbelzahntiger entkommen. und da haben wir uns danach wieder ins hohe Gras gelegt. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen realen Gefahren und eingebildeten Gefahren. Die biochemischen Prozesse sind absolut dieselbe. Das heißt, wenn du eine Beschwerde-E-Mail kriegst von deinem Kunden und du bewertest die für dich als problematisch für deine Karriere, dann macht die Biochemie das Gleiche mit dir heute wie damals, wenn du dem Säbelzahntiger gegenübergestanden hast. So, und dadurch, dass wir da hunderte von solchen Themen haben jeden Tag und eben nicht mehr uns einfach ins hohe Gras legen können oder verlernt haben, das zu tun, sind wir chronisch gestresst, wir haben chronisch Cortisol im Blut, sind angespannt und wir wissen heute, dass 80-90% aller Symptome, Krankheitssymptome, stressindiziert sind. Ne? Und das ist eine Folge davon.
Das ist wirklich krass. Wir sind als Menschen nicht gebaut für das Handy- und Social-Media-Zeitalter, befürchte
überhaupt
ich.
Überhaupt nicht. Wir sind ja so gebaut, dass wir Informationen nur maximal bis zur leichten Laufgeschwindigkeit aufnehmen können. Damals, als wir dann durch die Savanne gerannt sind. Und in dem Moment, wo du dich schon aufs Fahrrad setzt oder dich in ein Auto setzt, geschweige denn in einen Flieger, verlierst du ja schon den Großteil der Informationen, weil es einfach zu schnell geht. Unsere Zeit ist viel zu schnelllebig für unser altes Gehirn.
Das ist das Aufgabenfeld, auf dem jetzt Führungskräfte arbeiten müssen. Jetzt frage ich mich, und da hätte ich gerne mal deinen Tipp, wie gelingt es denn einer Führungskraft, diese Verunsicherung bei Mitarbeitern richtig zu erkennen und sie nicht zum Beispiel als Motivationslosigkeit fehlzuinterpretieren?
Das fängt ja erstmal bei dir selber an. Wenn du selber deine Säbelzahntiger nicht im Griff hast, wenn du selber gestresst bist, wenn du selber ständig gereizt bist, deine Amygdala sozusagen im ständigen Alarmzustand ist, dann bist du ja selber als Führungskraft viel empfindlicher. Dann nimmst du die Reize für dich auch viel schneller als bedrohlich wahr. Und damit missinterpretierst du dann auch deine Mitarbeitenden vielleicht leichter, als das der Fall wäre, wenn du total cool und ausgeglichen bist und für dich deine Umwelt als alles andere als bedrohlich, sondern als exciting, als anregend, als schön wahrnimmst. Und dann ist es natürlich so, wie sehr bin ich gerade mit mir beschäftigt und wie sehr kann ich beim anderen sein? Wenn ich als Mitarbeitenden jemanden habe, der auf mich einen gestressten Eindruck macht, dann ist es natürlich meine Aufgabe, erstmal zu verstehen, was habe ich denn da gerade beobachtet? Ja, ist es tatsächlich richtig, dass der gestresst ist oder kommt mir das vielleicht nur so vor? Und wenn er vielleicht tatsächlich einen gestressten Eindruck macht, dann überhaupt erstmal zu verstehen, was hat er wiederum für sich beobachtet, was er als bedrohlich wahrnimmt? Das heißt also, ich muss ja erstmal verstehen, wie kommt der Mitarbeiter gerade dazu, seine Situation für sich als stressig zu bewerten? Weil eins ist ganz klar, Stress entsteht zwischen unseren Ohren. Stress ist hausgemacht. Es kann uns niemand stressen. Wir können uns nur selber stressen, nämlich indem wir Dinge beobachten und für uns, für unsere Sicherheit, unsere Kontrolle, unsere Zugehörigkeit, unsere Perspektive als bedrohlich empfinden und bewerten.
Jetzt geistert mir gerade ein Gedanke durch den Kopf, und zwar, wie Leadership in den letzten Jahren so interpretiert worden ist. Da ging es ja eher darum, die satten Leute wieder zum Laufen zu bringen, so ein bisschen Unruhe zu erzeugen, so die ganzen Oldschool-Leadership-Klassiker, die Bestsellerlisten gestürmt haben und auch einen Haufen Motivationsgurus hervorgebracht haben. Die haben ja alle Führungsaufgaben auf ein Thema reduziert. Die Chefs müssen ihre Truppe motivieren, heiß machen. Aber Chakra-Reden und große Visionen klingen mir nicht nach dem passenden Ansatz, um verunsicherten Menschen Orientierung zu geben.
Das funktioniert ja auch nicht. Ne? Also erstmal kannst du ja niemanden motivieren. Menschen können sich nur selber motivieren. Das heißt also, sie können von sich aus, ich sag mal, ihre Energien freisetzen. Und das passiert vor allen Dingen dann, wenn sie daran glauben, dass ihr Einsatz sich lohnt, wenn sie das Gefühl haben, sie tun was Sinnvolles, wenn sie das Gefühl haben, sie sind zwar herausgefordert, aber nicht überfordert und sind in der Lage, das, was man von ihnen verlangt, was sie tun sollen, dass sie das auch tatsächlich tun können. Und dass sie das auch tun dürfen, dass sie also das Mandat haben, in ihrer Rolle entsprechend sich ausleben zu können. Und dass sie das Gefühl haben, sie sind psychologisch sicher. Sie sind in einem Umfeld, wo ihnen nicht ständig jemand das Messer in den Rücken rammt. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie in einer vertrauensvollen Umgebung arbeiten können. Und da sind wir natürlich auch bei der Führungskraft. Wenn ich eine glaubwürdige Führungskraft bin, dann heißt es, dass die Leute glauben, was sie sehen. Und wenn sie das, was sie sehen, für sich als unglaubwürdig, als inkonsistent bewerten, also sprich, dass mein Handeln zum Beispiel nicht zu meiner Energie passt, dass ich dann zwar den Leuten sage, ja, ich bin wirklich froh, dass ihr hier seid, aber faktisch mache ich den Leuten klar, dass ich unzufrieden bin mit der Arbeitsgeschwindigkeit. Diese Inkongruenz sozusagen meines Verhaltens, das spüren die Leute. Und dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit und das schlägt sich brutal nieder, auch auf die intrinsische Motivation meiner Leute. Und dann hören die einfach schlichtweg auf, mir zu folgen. Ja, das heißt also, als Führungskraft, wenn ich jemanden vor mir habe, der unmotiviert zu sein scheint, dann ist das in erster Linie ja für mich als Führungskraft ein Signal, dass er oder sie, was das Umfeld angeht und meine Führung angeht, irgendetwas als demotivierend empfunden hat. Und diese Signale der Demotivation, die muss ich ernst nehmen, da reingehen und dann helfen, den Mitarbeitern wieder dahin zu bringen, dass er aus sich heraus eine Motivation findet, die Extrameile gehen zu wollen.
Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Konsistenz, ist das der Dreiklang, der hilft, als Führungskraft Menschen wieder Orientierung zu geben?
Ja, unbedingt. Also die Glaubwürdigkeit, das heißt ja, dass ich es wert bin und würdig bin, dass man an mich glaubt. Das ist das ganz Entscheidende, denn am Ende des Tages bin ich als Führungskraft kulturgebend. Ich bin ja auch, habe ja eine gewisse existenzielle Macht, wenn man so will, weil ich über die Karrieren den Einsatz meiner Mitarbeitenden entscheiden kann. Und wenn die Leute diese Glaubwürdigkeit bei mir, wenn die verloren geht, kann ich machen, was ich will. Da kann ich die auf Schulungen schicken und in Teambuilding-Maßnahmen schicken. Das wird nicht funktionieren. Und diese Kongruenz, die du beschreibst, dass ich also tatsächlich ganz wahrhaftig ich sein muss, dass ich auch meine eigenen Themen als Führungskraft kennen muss, dass ich tatsächlich auch in einer gewissen Art und Weise mich erklären und auch berechenbar sein muss für meine Mitarbeitenden, damit ich die wiederum nicht verunsichere. Das ist ja auch, und dass ich als Führungskraft natürlich auch empathisch sein muss. Das heißt also, versuchen muss, mich in die Schuhe meiner Mitarbeitenden zu versetzen und deren Blick auf die Realität in irgendeiner Form zu verstehen, damit ich wiederum weiß, was momentan in ihnen vorgeht und woran es vielleicht auch hängt. Das ist auch absolut essentiell. Also dieser Dreiklang ist wichtig. Und dass ich ihnen Raum geben muss, in dem sie sich auch mitteilen können, wo sie wissen, also sie müssen keine Angst haben vor irgendwelchen Konsequenzen, wenn sie die Wahrheit sprechen. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentliches Thema, dass ich einen Raum gebe, wo die Leute sich psychologisch sicher fühlen.
Du hast in einem früheren TPE-Podcast mal eine sehr schöne Formulierung geprägt, die mir seitdem immer noch hängen geblieben ist. Da hast du gesagt, die Führungskraft ist der Chefhindernis aus dem Wegräumer.
Ja, genau. Und der Chefsinnstifter. So ist es.
Okay, bleiben wir aber bei den Hindernissen. Denn was ich mir gerade denke, ist, wenn die relevanten Hindernisse, über die wir hier gerade sprechen, wie die schwelende Kriegsangst oder den Impact von KI, kein noch so guter Chef kann die aus dem Weg räumen.
Nein, das ist richtig. Das kann ich nicht. Das hat ja auch was damit zu tun, wie Menschen aufs Leben gucken. Es gibt ja Menschen, die sagen sich, ich weiß genau, was liegt in meiner Kontrolle und was liegt außerhalb meiner Kontrolle. Und alles, was ich nicht kontrollieren kann, darüber mache ich mir keinen Kopf. Und das, was ich kontrollieren kann, das gehe ich ganz bewusst an, da treffe ich auch die entsprechenden Entscheidungen. Die gehen dann positiv, lösungsorientiert, optimistisch ans Leben. Und es gibt eben Leute, die sagen, das da draußen ist bedrohlich, ich kann das nicht kontrollieren und das ist ganz schrecklich und fühlen sich allein durch das Beobachten dessen, was da draußen vor sich geht, wirklich maximal gestresst. Da habe ich natürlich als Chef keinen unmittelbaren therapeutischen Einfluss drauf, wie Menschen die Realität betrachten. Aber ich kann ihnen helfen, die Realität, die mit der Arbeit zu tun hat, für sich als nicht bedrohlich anzusehen und dann den Menschen auch einen klaren Blick darauf zu geben, dass sie hier einen sicheren Raum haben, in dem sie, ich sag mal, auch offen und neugierig sein können und kreativ sein können. Das heißt, ich habe schon einen großen Einfluss darauf, wie Menschen ihr Arbeitsumfeld erleben, auch wenn da draußen vielleicht nicht gerade heile Welt ist.
Was man ja auch oft unterschätzt, ist die Macht von Narrativen. Wir hatten hier mal einen Podcast gemacht mit Dirk Benninghoff zu dem Thema, erinnere ich mich, Made in Germany oder sowas, die Leute in einer Idee versammeln. Und gerade jetzt könnte sowas ja wirklich auch nützlich sein, auch im kleinen Mikrokontext im Unternehmen, Stichwort KI oder sowas, dass man diese Negativspirale durchbricht, die zwangsläufig darauf hinausläuft, in den Augen mancher, die ängstlich sind, dass wir hier in 2-3 Jahren zusperren oder nur noch der Agent meine Arbeit macht. Welche Bedeutung haben denn aus deiner Sicht so mutmachende Narrative der negativen Erzählung, eine positive Erzählung entgegensetzen, um vielleicht auch die allgemeine Stimmung zu erhöhen, selbst wenn Vertrauen schon da ist, aber einfach trotzdem die Angst im Raum steht?
Also haben natürlich eine sehr mächtige Wirkung, ne? Ich meine, wir Menschen, wir sind schon Jahrtausende lang ums Feuer gesessen und haben uns Geschichten erzählt. Und wir haben Wissen durch Geschichten an die nächsten Generationen weitergegeben. Das ist unser ganz natürliches Lernverhalten sozusagen, dass wir uns über Geschichten wesentliche Inhalte auch weiter transportieren. Und wenn ich sehe, dass ich als Führungskraft natürlich auch eine Vision geben muss, den Nordstern, wie es manchmal so heißt, das Ziel, auf das es hinzuarbeiten gilt, dann muss ich das natürlich auch in eine Story verpacken, die Menschen mitnimmt. Ja, und zwar die Menschen nicht nur intellektuell abholt, sondern auch emotional mitnimmt. Die intrinsische Motivation hängt auch stark davon ab, ob ich der Meinung bin, ich tue hier was Sinnvolles. Ja, und wenn ich glaube, ich tue hier was Sinnloses, wenn ich die Story nicht glaube, dann wird es auch für mich schwer sein, jeden Tag in einer vielleicht für mich auch ansonsten bedrohlichen Umwelt immer die Extrameile zu gehen. Und jeder von uns weiß, wie es ist, wenn er irgendetwas Sinnvolles macht. Ja, und das kann ja sein, alte Menschen zu pflegen. Das kann sein, jemanden dabei zu helfen, zu wachsen. Das kann sein, einen Azubi dann zu einem selbstbewussten Gesellen zu entwickeln. Das kann sein, einen Kundenwunsch zu zufriedenzustellen. Das kann sein, kreatives Neues zu schaffen. Dann weiß jeder von uns, dass aus diesem sinnhaften Tun natürlich eine brutale Energie auch entspringt. Und insofern zu deiner Frage, natürlich ist die Story wichtig. Nur ganz entscheidend ist, dass die Story auch tatsächlich ehrlich gemeint ist, dass die Führungskräfte nicht irgendeine Story erzählen, irgendeine hohle Vision, irgendetwas Energieloses irgendwie auf die Webseite geschmettert, sondern die Führungskraft muss von dieser Vision tatsächlich überzeugt sein. Das muss seine Vision sein, ja. Das heißt, ich muss auch gleichzeitig auch das Gefühl haben, das echte, ehrliche Gefühl haben, dass diese Vision erreichbar ist, dass ich da auf jeden Fall auch hinkomme. Und wenn ich nicht selber überzeugt bin davon, dass diese Vision auch eine realistische ist, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Mitarbeitenden von sich aus dann diese Überzeugung aufbauen. Ja, das heißt also, der Chef-Sinnstifter und Chef-Hindernis aus dem Wegräumer, das ist derjenige, der auch klar macht, ihr seid Teil von etwas Größerem, was über unsere eigenen Interessen hinausgeht. Und das muss er übertragen können auf seine Leute. Also dieser unerschütterliche Glaube an die Mission und die Vision ist extrem wichtig. Viel wichtiger als Schulungen, technische Ausstattungen oder Sonstiges, wenn es darum geht, die Leute mitzunehmen, auch wenn drumherum vielleicht alles in Flammen steht.
Ich würde noch was ergänzen. Das Thema Story-Narrativ, das wird ja von vielen Leuten so als Larifari wahrgenommen oder vor allem auch als Larifari gemacht. Ich denke, es ist super wichtig, dass da auch was Substanzielles dahinter steht. Also Beispiel, wenn ein Chef sagt, macht euch keine Sorgen wegen KI, die ist in Summe gut für unser Unternehmen und 3 Jahren werden wir besser dastehen und glaubt mir und folgt mir, ist es Larifari. Ich glaube, man muss schon so einem mutmachenden Narrativ auch wirklich konkrete Fakten, konkrete Pläne, konkrete Milestones hinterlegen, damit man eben die Glaubwürdigkeit nicht reduziert damit, sondern die Glaubwürdigkeit gewinnt und Orientierung wirklich geben kann. Weil Orientierung bedarf ja auch klare Milestones und so weiter. Ist ja auch, wenn man draußen unterwegs ist, muss man sich an irgendwas orientieren und nicht einfach nur die Richtung grob kennen.
Ich glaube, die größte Arroganz von Führung ist zu glauben, dass die Leute nicht spüren, wenn man etwas nicht ehrlich meint. Und natürlich muss ich das unterlegen. Genau richtig, was du sagst. Die Menschen scannen mich ja 24/7 genau danach ab, ob das, was ich sage, auch das ist, was ich tue und auch das ist, wovon ich überzeugt bin. Und natürlich muss ich dann den Worten Taten folgen lassen. Nehmen wir zum Beispiel das ganze Thema ESG. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin für eine Environmental and Social Governance und ich mache da Richtlinien, aber selber kehre ich mich da nicht drum, dann verpufft diese ganze Initiative direkt. Das sehen wir ja jetzt auch, wo es viele gibt, gerade auch durch die neue US-Administration, die diese ganzen Themen dann wie ein Fähnchen im Wind wieder an der Agenda genommen haben. Damit haben sie in erster Linie natürlich ihre eigene Glaubwürdigkeit einen finalen Schlag versetzt. Denn die Mitarbeiter werden nie wieder tatsächlich irgendetwas glauben, was da wieder über den Hof getrieben wird. Ja, die Mitarbeitenden müssen das Gefühl haben, dass tatsächlich der Weg in die Mission auch ganz konsequent gegangen wird, mit allem Für und Wider. Das heißt, die Dinge müssen entsprechend incentiviert und sanktioniert werden. Ich brauche das Budget, ich brauche die Rahmenbedingungen, ich muss die Leute entsprechend anleiten, ausbilden, damit das in diese Richtung geht. Ja, ich brauche vielleicht andere Menschen, die in der Lage sind, uns auf dieser Mission in Richtung Vision zu begleiten. Und das wird alles sehr genau beobachtet. Und jede Abweichung von dieser Message sozusagen wird hinterfragt. Wenn ich für diese Fragen keine Antworten habe, die plausibel sind, dann verliere ich Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen verliere, verliere ich Glaubwürdigkeit und damit verliere ich Gefolgschaft.
Ich glaube, eine sehr mächtige Botschaft kann Resilienz im aktuellen Umfeld sein, weil Resilienz auch auf Unternehmensebene ist ja was, was eigentlich in alle Ziele einzahlt. Wenn ich als Führungskraft sage, lasst uns daran arbeiten, unsere Firma so robust wie möglich aufzustellen gegen diese widrigen Umfelder, damit alle hier einen sicheren, guten Job haben, auch noch in einigen Jahren, dann kann es ja durchaus auch implizieren, dass man an der Produktivität arbeitet, dass man neue Tools schneller einführt oder besser einführt als der Wettbewerber, um vorne dran zu sein. Das ist ja was, von dem ich glaube, dass es eine totale Interessengleichheit gibt. Gerade der Mitarbeiter, der Angst hat um seinen Job, arbeitet lieber in einer resilienten Firma, die stabil dasteht, als in einer unresilienten Firma. Und die Führungskraft, die dafür verantwortlich ist, der Unternehmer natürlich auch. Das ist, glaube ich, was so eine Art Lagerfeuer bilden kann und dass sich alle versammeln können. Besser als Margensteigerungen oder neue Märkte erobern oder wir schützen den Planeten, indem wir irgendwelche ESG-Initiativen machen.
Versuch das immer bildhaft zu erklären, wie wichtig, also du sprichst ja von Resilienz, da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen, aber wie wichtig es ist, sozusagen einen stabilen Baum aufzubauen. Ich spreche immer vom sogenannten Vertrauensbaum. Das ist ein ganz einfaches Bild. Ein Baum besteht aus im Wesentlichen vier Bestandteilen. Das sind die Wurzeln, das ist der Stamm, das sind die Äste und das sind die Früchte. So, und wenn wir uns mal anschauen, die Äste und die Früchte, also das, was man sozusagen sieht, das ist das, was wir als Kompetenz bezeichnen. Das heißt, Vertrauen entsteht dadurch, dass ich weiß, da ist jemand, der ist kompetent, der kann das, was er tun muss, der ist erfahren, der hat eine ganze Menge an Ausbildungen, der versteht sein Handwerkszeug. Das sind dann letztendlich die Äste. Und er ist auch in der Lage, Ergebnisse zu liefern. Das heißt, wenn ich mit dem zusammen auf einem Projekt arbeite, dann weiß ich, wir kriegen auch tatsächlich am Ende des Tages das Ergebnis hin, was wir haben wollen. Diese beiden Dinge, das ist die Kompetenz, das ist die eine Hälfte von Vertrauen. Die andere Hälfte, das ist der Stamm und das sind die Wurzeln. Und der Stamm und die Wurzeln dieses Baumes, das ist das, was wir als Charakter bezeichnen. Ja, und die Wurzeln, das ist die Integrität. Das ist also die Frage, ob das, was du vorgibst zu sein, ob du das auch bist, auch wenn keiner hinguckt. Ja, und dann haben wir die Absichten und Motive, den Stamm. Also bin ich tatsächlich jetzt jemand, der für das Team, für die Sache steht und zwar mit Haut und Haaren? Oder bin ich jemand, der meine eigenen Motive versucht zu erfüllen? Und habe ich mein eigenes Ego im Blick und nicht das Team? Und die Menschen versuchen uns eben 24/7 danach zu scannen, ob wir integer sind, ob wir die richtigen Absichten haben und natürlich auch, ob wir das können und ob wir Ergebnisse erzielen. Aber die Glaubwürdigkeit als Führungskraft, die steht und fällt mit meinem Charakter. Denn wir wissen auch, je höher jemand aufsteigt, desto weniger stellt man seine Kompetenz in Frage. So nach dem Motto, naja, der wird ja Finanzen können, wenn er CFO ist. Aber desto wichtiger wird der Charakter. Das ist etwas, was die Leute spüren. Wir sind über Jahrmillionen darauf hingetrimmt, Inkonsistenzen und Inkongruenzen zu spüren. Und wenn wir merken, der Chef führt irgendwas im Schilde, was nicht zu dem passt, was er sagt, dann haut's das Vertrauen weg. Und wenn es das Vertrauen weghaut, nochmal, dann sinkt die Glaubwürdigkeit dramatisch. Wenn das Handeln nicht dazu passt, was er vorgibt, dann ziehe ich mich zurück, dann passiert mit mir, Säbelzahntiger, spreche natürlich eines, ich sehe das, was ich beobachte, für mich als bedrohlich an und werde erstmal vorsichtig. Und dann entwickle ich als Chef keine Erfolgssucher, sondern Misserfolgsvermeider. Und dann habe ich in einem Sturm genau das, was ich nicht haben will, weil im Sturm braucht es Kreativität, braucht es den Glauben an das Gelingen, da brauche ich all hands on deck. Und das funktioniert nur, wenn die Mannschaft mir vertraut, wenn ich glaubwürdig bin in meiner Führung und wenn ich ein Umfeld schaffe, in dem die Leute über sich hinaus wachsen können.
Ich erinnere mich aber an eine sehr große Herausforderung in der Zeit, als ich Führungskraft war. In Phasen, in denen es schlecht lief, in denen wir nicht performt haben, hatte ich doppelte Angst. Einerseits Angst natürlich um meinen eigenen Job, dass sie mich rausnehmen, weil ich nicht abliefere. Ja. Aber ich hatte natürlich auch noch die Angst, dass ich selber Leute rausschmeißen muss. Ja. Weil es einfach nicht mehr reicht oder wir über die Kosten was wir da reinholen müssen. Das heißt, es kann sein, dass ich in diesen Phasen mehr Ängste mit mir rumgetragen habe als meine Mitarbeitenden. Jetzt sagen wir ja gerade, wie wichtig ist es als Führungskraft, diese Orientierung zu geben. Deshalb meine Frage an dich. Wie schaffen es Führungskräfte denn vorab, ihre eigenen Ängste zu regulieren, damit sie nicht ihre eigene Unsicherheit ans Team weitergeben? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Also die eigenen Ängste, nochmal, das ist ja, ich beobachte etwas und das bewerte ich für mich als bedrohlich. Das heißt, ich beobachte, da ist eine wirtschaftliche Unsicherheit. Ich sehe, es läuft Gefahr, dass das Budget nicht mehr reicht, alle Mitarbeiter zu halten. Und ich sehe das für mich als bedrohlich an, für meine Perspektive, meine Kontrolle, meine persönliche Sicherheit, meine Zugehörigkeit. Und dann gehe ich ja in den Fight or Flight, rein biochemisch sozusagen. Was ja schon mal ganz, ganz entscheidend ist, ist in der Lage zu sein, das, was ich beobachte, versuchen, objektiv zu bewerten. Also sagen, was ist, aber es auch nicht schlimmer machen, als es tatsächlich ist. Viktor Frankl hat mal gesagt, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. Und in diesem Raum liegt unsere Kontrolle und unsere Freiheit. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Führungskraft merke, ich habe Angst, dann macht das ja körperlich was mit mir. Dann schnürt sich mir die Kehle zu, ich spüre das körperlich, mein Brustkorb verengt sich, ich habe vielleicht, mein Nacken versteift sich, ich kriege Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr richtig schlafen, wie auch immer. Der Körper, die Biochemie gibt mir das Signal. Da ist Stress im System, da ist Cortisol, da sind klassische Fight-or-Flight-Symptome. Und dann kann ich diese Signale aufnehmen und kann als souveräner, mit sich im Reinen befindlicher, kongruenter Führungskraft kann ich natürlich hingehen und das bewerten. Dann gehe ich mit mir hin in einen Dialog und sage, okay, was ist es jetzt genau? Es ist meine Angst, meine Mitarbeiter im Stich zu lassen. Was kann ich tun? Ich weiß noch gar nicht, ob ich die Mitarbeiter entlassen muss. Ich habe folgende Handlungsoptionen. Ich kann 1, 2, 3, 4 machen. Und ich kann im Worst Case, muss ich vielleicht 10% der Mitarbeiter entlassen. Was kann ich tun, wenn das unvermeidlich ist, damit die Mitarbeiter dann einen vernünftigen Weg rausfinden? Und ich kann dann für mich einen bewusst entwickelten Handlungsplan aufstellen, mit dem ich dann auch an die Mitarbeiter entsprechend rangehen kann. Ich muss nicht immer alles sofort erzählen, aber das, was ich weiß, was ist, das muss ich den Mitarbeitern auch so früh wie möglich mitteilen. Und Mitarbeiter können eine vielleicht auch harte Nachricht vertragen. Wir sind auch biochemisch so aufgestellt, dass wir mit Niederlagen umgehen können. Was die Mitarbeiter nicht vertragen können, ist Lügen. Und Lügen heißt nicht nur etwas Falsches sagen, sondern Lügen heißt auch etwas sagen und was anderes meinen, weil auch das spüren die Mitarbeiter. Das heißt Klarheit, Ehrlichkeit, Transparenz, wo immer möglich, ist in der Kommunikation in solchen Situationen unerlässlich. Und vorher muss ich mich meiner Angst stellen und versuchen, in einem bewussten Prozess meine Handlungsoptionen rauszuarbeiten, damit ich dann auch weiß, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren. Und mit diesem schönen Spruch, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, mit diesem Duktus eben auch an solche Themenstellungen ranzugehen. Das ist das, was ich als Führungskraft machen kann.
Danke, Jens. Auch für dich allein habe ich natürlich heute wieder eine pointierte Abschlussfrage vorbereitet, die ich gerne von dir knapp beantwortet bekäme. Und ich bin schon sehr gespannt, was du da sagen wirst. Und zwar, was ich mir heute überlegt habe, ist eher eine Aufgabe. Und zwar, was wäre dein persönlicher Appell an Führungskräfte, die spüren, mein Team braucht jetzt mehr von mir?
Mehr von sich zu geben. Im Militär hieß es immer so schön, wenn die Kugeln tief liegen, dann näher ran an deine Leute. Weil ganz wichtig ist, Vertrauen entsteht ja durch multiple Touchpoints. Je mehr die Menschen von dir sehen und spüren und hören, desto mehr können sie das für sich verorten, ob du kongruent bist, ob du die richtige Intention hast, ob du integer bist, all das, was ich eben gesagt habe. Und in Zeiten großer Unsicherheit muss ich als Führungskraft sichtbarer sein. Da muss ich näher rangehen, da muss ich mehr kommunizieren, da muss ich mehr als Mensch im Raum stehen. Da muss ich den Menschen die Möglichkeit geben, mich mehr zu spüren, als das sonst der Fall ist.
Lieber Jens, danke für deinen Input zu unserem heutigen Thema Orientierung in einer unsicheren Zeit.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke dir.
Wir zwei wünschen euch allen da draußen natürlich viel Glück und ein gutes Händchen bei der Erfüllung dieser gewiss nicht einfachen Führungsaufgabe. Aber sie ist so, so wichtig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Genau, bleibt alle stark im Sturm.
So sieht's aus. Wenn ihr diesen Podcast nützlich oder interessant fandet, schenkt uns als Motivation gerne einen Daumen hoch oder eine gute Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Falls ihr Fragen habt, funkt Jens direkt an. Seine Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei The People Equation. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Euer Jens und euer Michael.